Gut, Herr Knapp, Sie leiten eine sehr wichtige österreichische NGO, die im Ausland hilft. Können Sie bitte einen Überblick über die Aktivitäten der Caritas im Ausland geben?
Ja, die Caritas, die internationalen Programme, wie wir das nennen, der Caritas, ist sozusagen in zwei große Bereiche aufgeteilt, also in die langfristige Entwicklungszusammenarbeit und in die unmittelbare Katastrophenhilfe oder humanitäre Hilfe. Das sind die zwei großen Säulen. Und in dieser Hilfe sind wir vor allem in der Langfristarbeit, sind wir in sogenannten Schwerpunktländern tätig. Das sind 12 Länder verteilt auf der Welt und eine Schwerpunktregion, das ist der Balkan. Das ist für die langfristige Arbeit. Und für die Katastrophenhilfe, da schauen wir schon, dass wir dort, da sind wir sozusagen wirklich, das ist dann abhängig von der jeweiligen Katastrophensituation, wo wir glauben, dass wir einen sinnvollen, guten Beitrag leisten können. Da sind wir praktisch weltweit tätig. Und inhaltlich sozusagen von den Schwerpunkten her unterstützen wir stark Projekte zur Ernährungssicherung oder Ernährungssouveränität. Das sind in unserem Fall meistens wirklich Projekte zur Unterstützung von kleinbäuerlichen Strukturen in den Partnerländern, weil wir sehen, dass Großteil der 70%, mehr als 70% der Nahrungsmittelproduktion weltweit kommt dann nur über kleinbäuerliche Strukturen und die auch in Zukunft das Backbone für die Ernährungssicherheit weltweit darstellen. Das heißt, wir unterstützen die stark. Und eine zweite Programmschiene ist auch ganz stark, das nennen wir jetzt ganz allgemein, Unterstützung für Zukunftsperspektiven für Kinder. Auch Bildung, wobei wir da sehr komplementär als Caritas arbeiten. Da gibt es andere Organisationen, zum Beispiel für UNICEF oder Save the Children oder so, die ganz stark den Bildungssektor unterstützen. Also in dem Fall den klassischen Bildungssektor mit Schulen, mit Lehrern, also wirklich schauen, dass da die Staaten und die Partner unterstützt werden. Wir sehen das komplementär. Wir unterstützen Kinder und deren Familien eher von einem Armutsansatz her oder von einem sozialarbeiterischen Ansatz. Wir schauen, was muss noch alles gewährleistet sein, damit Kinder und Familien unterstützt werden, damit sie in die Schule gehen können. Sozusagen komplementär zu den anderen. Weil wir sehen, dass viele Kinder oft auch aus ökonomischen Gründen, ja wirklich, wenn es sozial betroffene Familien gibt, die aufgrund ihrer Familiensituation die Kinder nicht in die Schule schicken können. Oder leider in der Welt oft aufgrund von Konflikt-, Krisen-, Katastrophensituationen Kinder nicht in die Schule gehen können. Und darum schauen wir dann auch, wir nennen das dann Education in Emergencies, oder wir sind im Bereich Nahostisches, wo sich das leider die Situation wieder verschärft, versuchen wir eine Initiative unterstützen, Verhinderung einer Lost Generation, dass eine ganze Generation ausfällt, weil sie keinen Zugang zur Bildung haben. Also man kann dort raushören, dass bei uns Bildung auch in der Caritas ein sehr wichtiges Thema ist. Und da ist oft so, kann man sich das praktisch vorstellen, dass wir oft unterstützen, sowas wie eine Nachmittagsbetreuung, würde man das bei uns nennen. Das ist sozusagen im regulären Zustand. Interessantes Programm unterstützen wir derzeit in der Ukraine und auch in anderen Konfliktländern, die wir nennen das Safe Spaces oder Child-Friendly Spaces, wo wir sicherstellen, und das ist oft Schulen, stellen da Klassenräume zur Verfügung, die aber dann permanent für dieses Projekt zur Verfügung gestellt sind, die praktisch nur mehr dafür da sind. Das sind dann wirklich Räume, wo eben gezielte und pädagogische und auch psychologische Unterstützung gegeben wird, Kindern und auch deren Eltern, wo man sie dann unterstützt, ihre Traumata zu überwinden, auf eine spielerische Art. Und wo man aber auch da sieht, welche Kinder brauchen vielleicht sogar noch eine spezialisiertere Unterstützung, wo Expertinnen im Das, eigentlich kann man sich das fast vorstellen wie eine Gruppentherapie, eine spielerische Gruppentherapie, die aber schon nach einem klaren pädagogischen Konzept gemacht wird.
Und das findet statt im Rahmen also dieser langfristigen Beziehungen, die es gibt, oder?
Also in den langfristigen Beziehungen geht es mehr in Richtung wirklich Nachmittagsbetreuung, ähnlich dem, wie das bei uns sogar in Österreich die Caritas macht. In Österreich nennen wir das Lerncafés.
Genau, ja.
Und das wäre sozusagen das Konzept der Lerncafés auch im Ausland und natürlich schon immer auf die kulturellen und lokalen Bedingungen angepasst. Das wäre sozusagen in einem normalen Entwicklungszusammenarbeitsszenario. In einem Krisenszenario kommt diese spezielle Traumabewältigungs- und psychosoziale Betreuung dazu, wo man sozusagen, wir nennen das eben Child-Friendly Zones, Safe Spaces. Und was ganz wichtig ist, dass man da, und das ist bei beiden Programmen so, langfristig wie auch Krise, dass man immer stark die Eltern mit einbeziehen.
Okay.
Weil die ja natürlich von der Situation oft, und wenn man, das ist sozusagen mehr der systemische Ansatz eben von dieser sozialarbeiterischen Kontext, weil wir sagen, Kinder alleine betreuen reicht oft nicht aus. Man muss auch die Eltern versuchen abzuholen
also diesen Rahmen zu schaffen, gell?
Genau.
Das heißt, es geht einerseits, sie sind hochspezialisiert, wenn man so will, als Hilfsorganisation für den Bereich, also Hunger und dann für den Bereich psychosoziale Hilfe oder Unterstützung für Kinder.
Genau.
Okay.
Und über alles drüber halt schon die klassische humanitäre Hilfe. Und da leisten wir das, was halt wirklich gebraucht wird. Also das kann von wirklich absolute Nothilfe, Nahrungsmittel, Hygieneprodukte bis zur Verfügung stellen von Unterkünften, temporäre Unterkünfte, bis zu dann oft in vielen Ländern dann auch Bargeldhilfe, weil wir drauf gekommen sind, dass das eigentlich die wirkungsvollere Art der Hilfe ist, als sozusagen Pakete zu verteilen, ganz, ganz einfach gesagt, weil das oft leichter zu administrieren ist und sozusagen auch der betroffenen Bevölkerung fast ein bisschen mehr Würde gibt, weil sie nicht zu Geschenksempfängern oder halt zu Hilfeempfängern werden, sondern selbstständig entscheiden können, wofür sie die Hilfe ausgeben. Und da gibt es Studien, die bestätigen, dass das eigentlich der Großteil, hochprozentig der Haushalte sehr rationale Entscheidungen machen und eigentlich sie selber besser wissen, was sie sozusagen wirklich brauchen. Also das heißt, da gibt es auch starker Trend in Richtung Bargeldhilfe, immer dann, wenn es noch funktionierende Märkte gibt vor Ort, wenn man auch vor Ort nur die Dinge beschaffen kann. Weil wenn das der Fall ist, das ist die kosteneffizienteste Art der Hilfe. Also wenn du eine ganze Logistik aufbauen musst, um die Artikel, und das dann immer so zielgerichtet zu bringen, dass du genau das bringst, was Bedarf ist, das ist oft gar nicht leicht. Also es hat diese Bargeldhilfe viele Vorteile, wenn sie möglich ist.
Kommt es aus der Erfahrung, dass man lokale Märkte kaputt macht, zum Beispiel mit Lieferungen von Hilfsgütern?
Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, noch wesentlicher ist die Kosteneffizienz. Also der Hauptgrund für dieses Vorteile der Bargeld, Cash Support nennen wir das, ist wirklich die Kosteneffizienz, dass eigentlich mit viel weniger Aufwand zu organisieren ist, weil ansonsten muss ich ja oft auch parallel zu den Märkten ein Parallelsystem fast aufbauen. Das kostet ja auch viel.
Ja, klar.
Dann zweitens die Zielgerichtetheit, also dass es wirklich genau den Bedarf erfüllt, der von den Betroffenen. Und ein wesentliches Ding ist die Würde. Die Würde ist sozusagen dignified aid, sozusagen. Das ist wirklich, dass die Leute selber nicht nur zu Empfängern werden, sondern dann auch frei entscheiden können, was sie mit dieser Hilfe tun. Es ist oft auch viel leichter administrierbar, vor allem heutzutage mit der ganzen Digitalisierungsmöglichkeit. Vor allem ist es oft faszinierend, dass man in entlegensten Gebieten mit Mobile Phone Technologie war da selber Zeuge in Kenia, die waren von einer starken Trockenheit und betroffen, in sogar Ländern, wo normal Nomaden leben praktisch und sehr dünn besiedelt und extreme Distanzen, die bekommen dann diese Bargeldunterstützung über Mobile Phone, also in dem Fall für Da kriegen Sie einen Kredit, also einen Kredit auf Ihrem Mobile Phone und können auch mit dem zahlen. Das nennt sich M-Pesa in Kenia.
Okay. Also sehr, jedenfalls eine sehr zielgerichtete Form der Hilfe dann möglich. Genau. Es ist, leuchtet das ja ein.
Und um weiter zur humanitären Hilfe, also die Caritas ist, man schaut ja, dass man bei so großen Krisen ist es ja selten so, dass die Caritas alleine hilft, sondern viele andere Organisationen, also wenn ich das auch gesehen habe, das passt da gut genau, dazu, gibt es dann schon gewisse Schwerpunkte. Und man versucht da natürlich schon stark, dass das koordiniert stattfindet, dass man Hilfe auch nicht dupliziert. Und da hat sich über die Jahre aufgrund wirklich der Erfahrung der Caritas und vielleicht aufgrund dessen, was die Caritas auch in Nicht-Krisenzeiten macht, so viel, also wirklich Hilfe wie Nahrungsmittelhilfe, dann eben diese Fokus auf Kinder, also wirklich auch Emergencies, dass auch Kinder in Emergencies unterstützt werden. Und dann vor allem auch neben Unterkunft auch diese psychosoziale Betreuung.
Ich habe noch eine Frage, die in Teilen jetzt schon beantwortet ist. Sie pflegen sehr lange Kontakte auch vor Ort, zum Beispiel in der Ukraine, wie ich es da auf Webseite entnommen habe. Und dann gibt es aber andererseits immer wieder neue Krisen. Ja? Wächst die Caritas eigentlich, weil momentan zum Beispiel die Anzahl der Krisen wächst? Also die Anzahl der Aufgaben da draußen wächst wahrscheinlich täglich. Ja? Und wächst dadurch die Caritas auch in ihrer Tätigkeit?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Aber natürlich können wir nur so weit wachsen, wie wir auch finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Und da ist natürlich schon das ist dann sozusagen die Möglichkeiten nicht nach oben unbegrenzt, das muss man sagen. Wo wir aber insofern wachsen oder was unser großer Vorteil ist, dass wir auf ein globales Netzwerk von Caritas-Organisationen zurückgreifen können. Und man darf ja nicht vergessen, die humanitäre Hilfe vor Ort wird ja beinahe ausschließlich von unseren lokalen Partnern geleistet. Wir sind die durch finanzielle Mittel, durch inhaltliche, technische Unterstützung dann oft die Hilfe ermöglichen, aber geleistet wird sie von den Caritas-Organisationen vor Ort. Und da, wenn man jetzt die Ukraine hernimmt zum Beispiel, die sind... Bei uns ist es dann meistens ein tragischer Grund, wieso sie wachsen, also ein Krisengrund. Und in dem Fall, da hat sich die Caritas Ukraine, glaube ich, jetzt durch diesen Krieg und die Notwendigkeiten der humanitären Hilfe, glaube ich, verdreifacht oder fast verfünffacht zu dem, was sie vorher waren.
Und die Ukraine wird ja sehr stark wahrgenommen natürlich in Europa, aber dann gibt es sehr viele Regionen natürlich global, die medial ja kaum wahrgenommen werden. Zum Beispiel Madagaskar, habe ich jetzt erfahren, Mosambik oder auch der Südsudan. Und wie steht es da um die Landkarte der Caritas in diesen Gebieten?
Ja, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir derzeit haben. Wie gehen wir mit diesen stillen Krisen, nennen wir das, um? Stille Krisen, die riesig sind, zum Beispiel die Krise im Sudan, das ist derzeit sicher eine der größten humanitären Katastrophen, die sich abspielen auf diesem Planeten, und es spricht kaum wer. Es ist vollkommen off the radar, wie man so schön sagt. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil da würde man gern wachsen, aber wir wissen nicht wie. Wie tun wir? Da muss ich ganz ehrlich sein.
Also da fehlen da wahrscheinlich Organisationen oder Partner vor Ort, oder?
Das gar oder nicht langfristige Beziehungen. Auch das hätten wir wieder die Stärke. Über unser globales Netzwerk könnten wir schon, und da gibt es zum Beispiel auch die amerikanische Caritas, also das Catholic Relief Service nennen sich die, wie auch die britische. Da muss man schon sagen, dass da ehemal Caritas-Organisationen, die in ehemaligen Kolonialländern sozusagen, die sind in diesen Ländern teilweise nur stärker als wir sozusagen, was die Partnerschaften betrifft. Das heißt, auch wir als Caritas Österreich können wir nicht so intensive Partnerschaften in jedem Land der Welt haben. Aber wir können uns da sehr gut verlassen aufs globale Netzwerk. Und auch wenn wir nicht direkt helfen, können wir über den Umweg derer. Also die Möglichkeit würde schon bestehen, aber die Herausforderung ist da schon auch die Ressourcenmobilisation. Weil das ist vielleicht auch eine andere Frage, wie Sie vorher, anderes Kapitel, wie wird die Caritas finanziert? Und das ist natürlich vorwiegend durch die internationalen Programme, das ist für die Inlandsarbeit ein bisschen anders, aber für die internationale Arbeit ist es schon eine Mischung aus Spendengeldern, also sowohl private wie auch Unternehmen. Dann gibt es aber schon stark auch die Gelder der öffentlichen Hand. Da gibt es den Auslandskatastrophenfonds der Regierung, der ist zum Glück in der letzten Legislaturperiode doch signifikant erhöht worden, auch wenn es international immer noch eher weniger ist, aber trotzdem, von dem, wo wir in Österreich waren, war es ein Riesen, war es fast mehr als eine Verdoppelung, das muss man auch also positiv anerkennen. Dann gibt es auch noch Gelder der Europäischen Union, die haben auch so eine eigene Katastrophenabteilung, EU-ECO nennt sich die. Dann gibt es teilweise noch Stiftungen.
Gibt es die Möglichkeit für junge, engagierte Menschen,
Ja.
sich in der Caritas zu betätigen?
Also im Inland so und so, da gibt es die Young Caritas und da gibt es auch inzwischen eine spannende Initiative, die nennen wir Füreinand. Die ist gerade jetzt in Vorwahlzeiten, das ist aus bewusst von uns eine sehr niederschwellige Art, junge Menschen für freiwilliges Engagement zu engagieren. Das geht vorwiegend über Social Media, da kann man sich auch anmelden und kann sich registrieren lassen. Und dann gibt es immer wieder so Angebote, wo man sagt, ihr könnt da helfen. Ganz stark wurde es jetzt genutzt beim Hochwasser. Also
Super.
da war viel da, das ist im Inland. Und
Ja.
im Ausland gibt es die internationalen Freiwilligen-Entsendeprogramme. Das ist sogar eine eigene Subeinheit bei uns, ist sogar eigene GmbH. Und da gibt es auch sozusagen Förderungen vom Sozialministerium, die solche Einsätze finanziell unterstützen.
Das wäre dann ab 18 zum Beispiel, oder?
Das
Das
wäre ab 18,
als
genau.
freiwilliges soziales Jahr zum Beispiel.
Genau, oder als
Oder
Zivildienst,
Zivildienst, ja.
also wirklich auch als Gap Year.
Land arbeiten,
Genau,
ne?
genau.
Junge einfach.
Der
Also.
Junge, ja, genau.
Wenn Sie an Mitarbeiter denken und ganz kurz sozusagen staccatoartig benennen können, was sind denn wichtige Skills, die Jugendlichen zum Beispiel mitbringen sollen, wenn sie einsteigen? Drei, vier oder Fähigkeiten?
Grundsätzlich Weltoffenheit, das sind jetzt eher so ganz, ganz spontane Assoziationen, gell? Weltoffenheit, dann brauchen Sie ein Gespür das klingt jetzt ganz banal, aber zuhören können und sich sozusagen in die Situation unterschiedliche kulturelle und unterschiedliche Lebensbedürfnisse, offen, dass man mit 11 auf Menschen offen zugehen kann.
Und womit wird man, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort abgeschnitten, wollten Sie noch was sagen?
Nein,
Womit wird man umgekehrt rechnen können oder belohnt nach so einem Jahr zum Beispiel?
ja, mit einer absoluten Horizonterweiterung, würde ich mal sagen. Und dass man manche Dinge im eigenen Land relativiert und merkt, dass wir wirklich in einem Boot sitzen. Was ich da gelernt habe, dass auf der anderen Seite kriegt man wieder viel besseres Verständnis oder für diese globalen Zusammenhänge, aber auch dafür, dass man baut aus meiner Sicht wirklich Vorurteile und stereotype Vorstellungen ab. Ich glaube, das ist auch der Haupterkenntnisse daraus. Und man merkt, dass es Menschen jeglicher verschiedener Religion und Rasse um die gleichen Grundbedürfnisse geht. Also wir wollen alle anerkannt werden, wir sind alles soziale Wesen und man baut so dieses du bist gut und du bist schlecht aufgrund, also das, also für mich ist das eine der größten Geschenke der internationalen Programme, das ist einfach auf das Ganze und umso mehr mich das erregt, wenn da so Vorurteile geschürt werden und wenn da so politische Hetze betrieben wird. Also
Okay, danke, das war jetzt ein schönes Schlusswort.